Ich fand das Lied gerade sehr schön, weil es ein Stück weit auch gut zu dem passt, worum es heute Morgen gehen soll. Und das ist auch mein Wunsch, dass das passiert. Wir haben ja zum Beispiel in dieser letzten Strophe davon gesungen, dass Gottes Lob auch irgendwie ein Stück weit dabei sein soll und wir zum Sonnenstrahl werden. Und das ist mein Wunsch für diese Predigt, dass Gott geehrt wird und er in den Mittelpunkt unseres Denkens mit reinkommt. Ich habe für heute Morgen ein Thema mitgebracht, wo wir ein paar Exkurse machen werden, die irgendwie ganz basal sind, aber die für mich total interessant und nicht neu, aber einfach wieder in ihrer Tiefe und ihrer bewussten Wahrnehmung total interessant, spannend waren. Es war so interessant, die ganzen vielen Verknüpfungen zu sehen. Ich hoffe, das wird gleich nicht zu wild und zu durcheinander, aber mich hat das Thema und auch dadurch dann Gott neu begeistert und ich hoffe, dass es euch am Ende auch so geht. Ja, ich habe der Predigt das Thema gegeben, Gnade versus Gericht. Handelt Gott gegen sein eigenes Wort? Und ich habe das mal einen Spannungsbogen der Bibel genannt. Denn das ist ein großer Spannungsbogen, den wir in der Bibel finden. Und ich werde euch gleich zwei Verse vorstellen, möchte aber vorweg sagen, ich bin so ein bisschen auf diese Fährte gekommen durch eine andere Predigt, die ich mir angehört habe von John Piper und finde das total interessant. Er hat nämlich diese zwei Verse vorgestellt. Und in diesen zwei Versen, da werden so zwei Spannungsfelder gezeigt. Zum einen etwas, was uns persönlich total dankbar macht. Ich habe mal als Aussage darüber gepackt, dass Gott den Gottlosen gerecht spricht. Und dann gleichzeitig im Alten Testament auch die Aussage über Gottes Persönlichkeit, dass Gott die Menschen ein Greuel sind, die Gottlose gerecht sprechen oder Schuldige. Und das ist ja irgendwie sehr spannend. Und je nachdem, wie kritisch man an die Bibel rangeht oder mit welcher Vorprägung, dann kann einen das ja schon mal erstmal ein bisschen die Stirn runzeln lassen. Wie kann das denn sein, dass einer, für den das ein Greuel ist, dass Ungerechte gerecht gesprochen werden, dann später das Gleiche macht? Wie kann das sein? Widerspricht sich Gott da? Ist da irgendwie Gott, irgendwie hat er vergessen, dass er das gesagt hat? Wie kriegen wir das zusammen? Und genau darum soll es heute Morgen gehen. Und es ist total, krass, mir fällt kein anderes Wort dafür ein, wenn wir in der Bibel so schauen, dass wir unglaublich viele Beweise von riesiger und großer Gnade finden und gleichzeitig Ankündigungen von gewaltigem Gericht, die Gott ausspricht. Und irgendwie sind da so zwei Bahnen und man fragt sich, ja, wie passt denn das jetzt zusammen? Dass einerseits irgendwie riesige Gnadenerweise da sind, wir werden gleich noch ein paar Verse lesen, zum Beispiel, dass das Volk Israel, als es in Ägypten ist und auszieht und sich auf den Weg macht, immer wieder sündigt und Gott nimmt sie an und gleichzeitig übt aber auch großes Gericht. Oder wir haben bei Ralf in den letzten Predigten über Jona gehört, der sich so komplett gegen Gottes Willen gestellt hat und Gott hat ihn aber vor dem Ertrinken gerettet durch diesen Fisch. Und so finden wir an ganz vielen verschiedenen Stellen, dass Gott extremes Gericht ankündigt. Oder wir hatten auch Achan eben. Ne? Achan, sehr krasses Gericht, dass Gott extremes Gericht ankündigt und trotzdem dann auf der anderen Seite irgendwie in manchen Situationen wieder sehr gnädig ist. Und man könnte ja das Gefühl bekommen, da kann doch irgendwas nicht zusammenpassen, dass da so zwei große Extreme sind. Ja, das werden wir so ein bisschen verfolgen. Ich habe jetzt hier in diesem Konflikt, den ich euch versucht habe zu zeigen, den Begriff Gottlose drin gehabt. Und ich möchte euch einmal, die Verse seht ihr da schon, aber auch noch einfach einmal vorlesen. Wir finden in Römer 4 im Vers 5 diese Aussage, wo steht, dass Gott den Gottlosen gerecht spricht. Wir finden das übrigens auch schon im Alten Testament, aber an der Stelle wird es sehr deutlich. Und da schreibt Paulus, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Und dann hatten wir das, was ich eben schon so zusammengefasst habe, in Sprüche 17, dem Vers 15. Wer den Gottlosen gerecht spricht, wer den Gerechten verurteilt, die sind beide dem Herrn ein Greuel. Wir werden zwischendurch immer wieder ganz viele verschiedene Verse anschauen, aber das soll so ein bisschen der Aufhänger sein. Wie passt das zusammen? Und jetzt kommt hier in den Versen zweimal der Begriff Gottloser drin vor, und deswegen möchte ich mit euch mit einer kleinen Wortstudie starten. Und die Frage ist, gottlos, wer und wie ist das? Und als erstes möchte ich mit euch anschauen, wie ist das, also wie verhalten sich Gottlose, was sind die Merkmale? Und wir finden ganz viele verschiedene Bibelstellen, und wenn man diesen Begriff mal zusammensucht, dann finden wir wirklich, wirklich viele Stellen, in denen Gottlose drin vorkommen. Ich habe jetzt mal eine sehr exemplarische Stelle rausgesucht, da stecken aber noch viele andere hinter. Und ihr könnt mal den Psalm 50 aufschlagen in eurer Bibel, denn da wird ganz viel von Gottlosen gesprochen und erklärt. Ich werde bei mir jetzt aus der Schlachter 2000 vorlesen. Je nach Bibelübersetzung werden da Begriffe synonym verwendet. Wir haben zum Beispiel, je nachdem welche Elberfelder benutzt wird, ich glaube auch in dem Psalm den Begriff Gesetzloser. Die Schlachter benutzt dafür Gottloser. Das wird in vielen Fällen, nicht immer, wird aber in vielen Fällen synonym verwendet. Ja, Psalm 50. Und ich möchte euch gerne aus dem Psalm 50 drei verschiedene Eigenschaften von Gottlosen oder die Gottlose auszeichnen zeigen. Und wir lesen mal ab dem Vers 16. Ich lese das mal bis Vers 18 einschließlich durch und dann gucken wir uns diese drei Eigenschaften an. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott: Was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Da du doch Zucht hast und meine Worte verwirrst. Siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an, und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Den Vers 19 nehmen wir vielleicht noch mit dazu. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Ich möchte das jetzt ein bisschen, also wir haben hier ja sehr konkrete Beispiele in diesem Psalm, und ich möchte versuchen, das so ein bisschen allgemeiner zu formulieren. Wodurch zeichnet sich Gottlosigkeit aus? Das ist mit Sicherheit nicht abschließend, weil das total umfangreich ist. Aber ich fand es total spannend, wie viel man von diesen Merkmalen, die wir jetzt hier schon gelesen haben, an ganz vielen anderen Stellen wiederfindet. Und wir fangen an mit dem Vers 16 und den folgenden. Und wenn man so möchte, könnte man formulieren, der Gottlose beruft sich auf Gottes Bund, ohne aber Gottes Willen zu tun. Also ich nehme, was für mich angenehm ist, das, was ich nicht möchte, das lasse ich weg. Also ich nehme das, was Gott verheißen hat, in Anspruch, aber ohne, dass ich da irgendwie sonst eine nähere Beziehung zu Gottes Willen pflege. Das ist ein Merkmal, das finden wir ja unter anderem in dem Vers 16. Was hältst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Und dann finden wir in den folgenden Sachen, dass der Rest aus dem ganzen Leben überhaupt nicht dem entspricht, dass dieser Mensch im Prinzip Gottes Willen in die Tonne gekloppt hat für sich. Also Gottlose berufen sich auf Gottes Bund, ohne Gottes Willen zu tun. Zweiter Aspekt: Gottlose haben Gottes Wort verworfen. Das wird ja sehr eindeutig in Vers 17 ausgedrückt, in diesem zweiten Teil, und meine Worte verwirrst. Also was zählst du meine Satzung auf? Punkt, Punkt, Punkt. Und du verwirrst meine Worte und auch die Zucht. Das finden wir zum Beispiel auch im Psalm 36 wieder. Da steht dann, dass die Ursache fehlende Gottesfurcht ist. Das finden wir im Psalm 119, in Vers 53 wieder an ganz vielen verschiedenen Stellen. Also Gottlose kennen Gottes Wort oder haben davon gehört, aber sie verwerfen das für sich. Und dann Vers 18, da finden wir zusammengefasst und auch das, was dann folgt, dass Gottlose sich Bösem hingegeben haben. Ich habe das mal verallgemeinert. Also siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an, gar kein Problem damit, dass diese Person so lebt. und mit Ehebrechern sucht er Gemeinschaft. Er selber spricht Böses und die Zunge knüpft Betrug. Da ist eine Hingabe an Böses. Auch das finden wir im Psalm 36, zum Beispiel im Vers 4, dann wieder. Also, Gottlose berufen sich auf Gottes Bund, aber ordnen sich nicht seinem Willen unter. Gottlose haben Gottes Wort verworfen und sie haben sich Bösem hingegeben. Und da möchte ich noch eine weitere Stelle als Ergänzung vorlesen. Und dann haben wir schon einen relativ guten Überblick über diese Kerneigenschaften. Und das ist im Judasbrief eine Stelle, in Vers 18. Da finden wir nämlich eine vierte Eigenschaft. Da hängt es jetzt auch wieder ein bisschen von der Übersetzung ab, welcher Begriff verwendet wird. Die Schlachter sagt jetzt zum Beispiel Spötter. Da haben wir auch eine große Übereinstimmung mit dem Thema Gottlosigkeit. Und je nach Übersetzung kommt dann auch schon mal der Begriff statt Spötter, Gottlosigkeit. Also Judas, Kapitel 1 gibt es ja nur, der Vers 18. Ich lese das mal jetzt verkürzt vor. In der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Und da ist nicht so schwer, sich vorzustellen, was die Eigenschaft der Gottlosen ist. Gottlose leben nach ihren eigenen Begierden. Das, wohin ihr Herz sie führt, die Begierden sie führen, das ist ihr Kompass, ihre Zielrichtung, ihre Navigation. Also das sind diese vier großen übergeordneten Eigenschaften, die wir jetzt gerade uns so ein bisschen angeschaut haben. Und jetzt ist ja die Frage, okay, das ist, wie Gottlose sind. Gibt es denn vielleicht auch eine Kategorie, wer alles gottlos ist? Und die Antwort ist hart für uns. Sehr hart. Denn wenn wir die Frage stellen, wer ist gottlos, und uns die Bibel ganz ehrlich anschauen, dann finden wir eigentlich die Aussage, dass von Natur aus alle Menschen Gottlose sind. Warum oder wie komme ich auf die Idee? Also wir gucken uns jetzt eine Stelle an, die das, finde ich, sehr prägnant deutlich macht, und zwar 1. Mose 3, das ist der Sündenfall. Schaut mal gerne mit rein. Also Kapitel 3, die Verse 6 und 7. Und wir gleichen das, was wir jetzt da lesen, gleichen wir nochmal mit diesen Eigenschaften, die ich gerade mit euch so ein bisschen erarbeitet, angeschaut habe. Das gleichen wir dann nochmal ab, was wir da finden. Aber Adam und Eva, die beiden ersten Menschen, leben mit Gott, und Gott sagt ihnen, dass sie zusammengefasst sehr große Freiheit haben dürfen, aber eine Sache sollen sie nicht tun, und das ist von dem Baum essen, von dem einen, der in der Mitte steht. Und jetzt kommen wir in das Kapitel 3 in 1. Mose, und es passiert Folgendes, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Wir gleichen das mal ab. Also wir haben Gottlose berufen sich auf Gottes Bund, ohne seinen Willen zu tun. Ich habe das so allgemein formuliert, man könnte das auch noch aufdröseln, ohne zu lassen, was Gott sagt, lass das, und ohne zu tun, wo Gott sagt, tue das. Und das finden wir bei Adam und Eva. Die beiden wissen, was Gott möchte, sie kennen seinen Willen, und trotzdem entscheidet sich Eva, dieser Baum, von dem will ich essen. Gott hat gesagt, das ist das Einzige, tut es bitte nicht. Und Eva entscheidet sich dafür. Sie hat also Gottes Wort verworfen. Und sie lebt nach ihren eigenen Begierden. Sie entscheidet sich, ich brauche das gerade, also mir ist das gerade viel wichtiger, dass ich diese Frucht zu mir nehmen darf, die so schön aussieht, von diesem Baum. Und das ist mir gerade wichtiger als das, was Gott gesagt hat. Sie stellt ihre eigenen Begierden über Gottes Wort, und so gibt sie sich dem hin, was böse ist. Und deswegen finden wir, ich mache das nochmal zurück, deswegen finden wir bei Adam und Eva diese vier Eigenschaften schon in diesem kurzen Abschnitt zusammengefasst. Und wer die Bibel weiterliest von da, der merkt, es geht eigentlich immer so weiter. Das finden wir zum Beispiel auch im Buch der Richter, da ist ja dieser ganz prägnante Vers, dass jeder nach dem getan hat, was recht in seinen eigenen Augen war. Sie haben sich nicht mehr für das interessiert, was Gott wollte, sondern sie haben nach ihren eigenen Begierden gelebt. Und so ist das Urteil, was wir, wenn wir die Bibel uns ehrlich anschauen und das Menschenbild, was wir da finden, dass erstmal von Natur aus alle Menschen gottlose sind, beziehungsweise gottlos wurden, ab dem Zeitpunkt, wo der Sündenfall passiert ist. Wir haben also, wie verhalten sich Gottlose? Wir wissen jetzt auch, wer gottlos ist. Das ist erstmal ein hartes Urteil, weil wir uns da ja ein Stück weit auch erstmal angegriffen fühlen. Wenn wir mitgeteilt bekommen, als Mensch bist du erstmal gottlos von Natur aus. Und jetzt ist die Frage, okay, so weit, so gut, warum ist das denn überhaupt ein Problem? Leute, die Bibel kennen, die haben irgendwie schon eine Vorstellung davon. Und ich hatte das auch, aber für mich war es total interessant, da nochmal irgendwie vertieft reinzuschauen und zu schauen, was bedeutet das denn jetzt von Grund auf? Warum ist das schlimm? Und ich habe das mal versucht zusammenzufassen in folgendem Satz. Gottlosigkeit schändet Gottes Ehre und sie setzt ihn herab, entgegen der eigentlichen Schöpferordnung. Also was ich mit dem Satz nicht sagen will, ist, dass Gott in seiner Ehre darauf angewiesen ist, dass wir ihn ehren. Seine Ehre ist unabhängig davon, ob er sie von Menschen bekommt oder nicht. Das finden wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte in Kapitel 17 ausgedrückt. Da wird so von Paulus die Unabhängigkeit Gottes von jeglichen menschlichen Diensten hervorgehoben. Ich lese euch das mal vor. Wenn ihr möchtet, schaut mit rein. Das ist aber relativ schnell jetzt vorgelesen. Deswegen fange ich einfach mal an. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Also auch wenn wir Gott nicht die Ehre geben, heißt das erstmal nicht, dass seine Ehre davon abhängig ist, ob er sie von uns bekommt. Die gilt so oder so. Und ob wir das nun anerkennen oder nicht, das ist nicht die Frage. Also wir machen damit Gott nicht kleiner, wenn wir ihn ehren oder verletzen ihn irgendwie. Aber wir haben das ja gerade in dem Vers auch schon gelesen, es ist angemessen, Gott zu ehren, denn er ist der Schöpfer, der alles gemacht hat. Der Herr des Himmels und der Erde, der Leben gibt und Odem und alles andere. Das finden wir auch in dieser Stelle in der Apostelgeschichte. Also Gott ist davon nicht abhängig, dass wir ihm Ehre geben und er wird dadurch nicht kleiner, wenn wir sie ihm nicht geben, aber es ist angemessen, denn er ist der Schöpfer. Das sind die ersten zwei, oder das ist der erste Grund, weshalb wir oder weshalb Menschen durch Gottlosigkeit oder weshalb Gottlosigkeit allgemein Gottes Ehre schändet und ihn herabsetzt in den Herzen. Nicht, dass Gott dann an sich kleiner würde. Also Ehrerbietung ist angemessen vor dem Schöpfer und dem, der alles erhält. Warum ist es weiterhin schlimm? Gott eifert für seine Ehre. Ich lese euch das mal vor und das finden wir an unglaublich vielen Stellen. Ich habe das selber, als ich es nochmal gesucht habe, die verschiedenen Stellen nochmal gesehen. Das kommt an wirklich sehr vielen Stellen vor und es wird auch vom Herrn Jesus im Neuen Testament neu aufgegriffen. Und ich lese euch mal vor aus 2. Mose 20, den Vers 5. Da geht es darum, dass die Menschen sich kein Bildnis machen sollen, keine anderen Götter neben Gott haben sollen. Und jetzt sagt Gott Folgendes: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das sind die Götter und das sind die Bildnisse. Und jetzt kommt die Begründung. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis an das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ein eifersüchtiger Gott. Jetzt müssen wir mal kurz einen kleinen Stopp machen und über dieses Wort nachdenken. Wenn wir als Menschen von Eifersucht reden, dann ist das eigentlich immer eine ziemlich negative Eigenschaft. Und die Bibel benutzt trotzdem dieses Wort hier, und das finden wir auch an anderen Stellen, obwohl es eigentlich beim Menschen eine ganz verdrehte, falsche Form ist und etwas eigentlich Sündiges ist an sich. Aber so wie Gott das lebt, das ist in der reinsten und puren, in der einzig akzeptablen Form, wie Gott das lebt. Es ist nicht so wie Menschen, wie Gott es tut, sondern Gott ist einfach der Schöpfer, dem alle Ehre gebührt, und dafür eifert er. Er kämpft selber für seine Ehre, und dieses Wort wird ganz bewusst dafür benutzt, damit wir uns das ein Stück weit vorstellen können. Aber bitte stellt es euch nicht vor als so eine krankhafte Art, die wir Menschen haben, wenn wir über Eifersucht reden. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott Eifersucht hat, sondern er hat eine angemessene, die einzig angemessene Eifersucht. Denn er ist der Herr, der Schöpfer, der alles erhält, und ihm gebührt alle Ehre. Also das ist ein dritter Grund, weshalb das schlimm ist. Gott eifert selber dafür, und wenn wir dann ihm das versagen, das lesen wir ja hier, das ist nicht einfach so mit der Hand wegzuwischen, als ob das nichts wäre. Das hat Konsequenzen. Und dann haben wir das hier schon angedeutet. Ganz konkret drückt es der Römerbrief aus: Gott zürnt über Gottlosigkeit. Ich lese es euch wieder vor. Mir ist es immer ziemlich wichtig, dass ich versuche, das, was ich sage, auch aus Bibelversen euch zu zeigen. Und bitte lest es euch durch, spätestens im Nachhinein, damit ihr merkt, wenn ich Quatsch oder falls ich Quatsch rede hier vorne. Also Römer 1, ich lese jetzt erstmal nur den Vers 18 vor. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Gott zürnt über Gottlosigkeit. Und damit ist nicht gemeint, dass, wenn ich erstmal einen gewissen Haufen an Gottlosigkeit angesammelt habe, der eine bestimmte Höhe oder Menge erreicht, sondern das steht über alle Gottlosigkeit. Jede einzelne, sei sie noch so klein, wie sie ist, das erregt Gottes Zorn. Es fängt im ganz Kleinen an. Also, wenn Menschen gottlos sind und Gottlosigkeit im Allgemeinen, schändet Gottes Ehre und sie setzt ihn herab, der Schöpfer ist. Ich lese mal jetzt noch weiter in der Stelle aus dem Römerbrief, denn dann wird das nochmal deutlicher, inwiefern er da irgendwie herabgesetzt wird. Ich fange nochmal an. Römer 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und seine Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und das, was wir hier lesen, das ist ein Stück weit, auch in den Versen, wo es dann weitergeht, das, was wir bei Adam und Eva gefunden haben. Und das ist auch ein Grund, weshalb jeder Mensch vor Gott verantwortlich ist und sich nicht lossagen kann davon, dass er eigentlich von Gott und über Gott Bescheid wissen kann. Das nennt man auch die Unentschuldbarkeit des Menschen. Ich lese es nochmal betont vor oder fasse es zusammen. Vers 19, das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar. Es kann in der Schöpfung betrachtet werden. Das ist die Verse 19 und 20 zusammengefasst. Es wird durch Nachdenken über die Werke, die Gott tut oder getan hat in der Schöpfung, wahrgenommen. Und kein Mensch hat dadurch eine Entschuldigung vor Gott, sondern sie sind ohne Entschuldigung, weil Gott in der Schöpfung durch Nachdenken wahrgenommen werden kann. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und wenn man diese Stellen weiterliest, dann wird irgendwie deutlich, das ist so ein bisschen der Kern der Sünde. Die Menschen schieben Gott aus ihren Gedanken raus und sie erheben sich und das Geschaffene selber an die Stelle, die mehr Ehre bekommt als Gott. Und sie geben sich deshalb ihren Begierden hin. Und das ist der Punkt, wo Gottes Ehre als Schöpfer geschändet wird. Das ist der Grund, warum Gottlosigkeit schlimm ist. Und deswegen ist das Ganze relevant für uns, dass wir darüber nachdenken. Wir sind ja eigentlich gestartet, ich gehe mal zu der ersten Folie zurück, mit diesem Konflikt. Und wir haben uns jetzt angeschaut, wer sind denn überhaupt diese Gottlosen und wie sind die? Dieser Konflikt besteht immer noch. Und jetzt gucken wir uns an, wie wir das Ganze oder wie sich das Ganze auflösen lässt. Und das ist eine kleine Reise durch die Bibel. Wir fangen im Alten Testament an. Da wird das nämlich angedeutet. Und ich werde jetzt diese Verse, die da stehen, werde ich vorlesen. Es gäbe noch so viel mehr Verse damit einzunehmen. Und ich fand es so unglaublich faszinierend, wie alles zusammenhängt und sich wie ein schönes Puzzle zusammenfügt. Und ich möchte euch versuchen, da mit reinzunehmen. Also wir haben diesen Konflikt. Wie kann das sein? Gott ist total extrem in seinen Gerichten. Und trotzdem spricht er dann selber im Neuen Testament auf einmal den Gottlosen wieder gerecht. Und wir machen jetzt so kleine Schritte und fangen an in Hesekiel, Kapitel 33, die Verse 11 und 12. Ich lese vor. So spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinen Wegen und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Und du, Menschensohn, sprich zu den Kindern deines Volkes, den Gerechten wird seine Gerechtigkeit nicht retten an dem Tag, da er sich versündigt. Und den Gottlosen wird seine Gottlosigkeit nicht zu Fall bringen an dem Tag, da er von seiner Gottlosigkeit umkehrt, so wenig wie den Gerechten seine Gerechtigkeit am Leben erhalten wird an dem Tag, da er sündigt. Also es ist irgendwie so ein Heiß- und Kaltbad. Also irgendwie, wenn du umkehrst, dann wirst du leben, und dann, aber sobald du wieder Ungerechtigkeit tun wirst, dann wird es dich wieder zu Fall bringen. Und wir haben so einen Kreislauf, wo Gott sagt, Umkehr, und dann ist erstmal alles wieder gut. Aber sobald wieder Ungerechtigkeit in deinem Leben geschieht, dann sind wir wieder ganz am Anfang gelandet. Und es geht irgendwie hin und her. Aber wir haben schon diese erste Andeutung, Gottlosigkeit und dann Umkehr. Das führt erstmal dazu, dass Gott das Leben erhält. Und dass ihm das nicht gefällt, wenn der Gottlose stirbt und deswegen sterben muss, weil er gottlos ist. Wir gehen weiter. zum nächsten Vers, Jesaja 55, der Vers 7. Der schlägt in eine ähnliche Kerbe. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Das ist auf jeden Fall ein sehr mutmachender Vers. Und er schlägt in eine ähnliche Kerbe. Und er spricht von Gottes Erbarmen und von seiner Vergebung. Aber wir haben immer noch nicht erklärt oder geklärt, wenn Gott doch ein gerechter Gott ist, wie kann er dann auf einmal das unter den Tisch fallen lassen und hier Vergebung aussprechen, wo er an anderer Stelle hartes Gericht übt über Gottlosigkeit. Also wir nähern uns dem Ganzen. Und jetzt lese ich euch vor aus dem Psalm 32. Und ich hatte überlegt, diesen Vers schon an den Anfang zu stellen, wo ich jetzt eben den Vers aus Römer 4 benutzt habe, weil der auch schon irgendwie sehr deutlich macht, da ist irgendwie ein sehr krasser Unterschied. Und da wird auch schon deutlich, dass Gott auf einmal einen Gottlosen gerecht spricht. Und das widerspricht dieser Stelle aus Sprüche 17 wieder. Das ist ein Psalm, den David geschrieben hat. Und es wird deutlich, dass David irgendwie schon sehr, sehr viel von Gottes Persönlichkeit verstanden hat damals, obwohl viele Dinge noch gar nicht so offenbar geworden sind. Und darin ist er mir ein großes Vorbild. Er hat, glaube ich, viel von Gottes Gnade verstanden. Psalm 32. Ich lese jetzt drei Verse vor oder Teile davon, weil immer wieder zwischendurch noch so ein paar andere Gedanken in dem Psalm rauskommen. Nehme ich jetzt genau diese Teilstellen raus, die genau in unsere Situation passen, wo wir uns bewegen gerade. Von David ein Maskil. Wohl dem, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Und jetzt gehe ich weiter zum Vers 5. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. David hat Sünde in seinem Leben. Gott ist und bleibt gerecht. Und trotzdem ist es für David hier sehr einfach. Und er schreibt, ich bekenne das und schon ist mir vergeben. Meine Sünde ist zugedeckt, so wie in dem Vers 1 das erklärt wird oder angedeutet wird. Aber es ist immer noch nicht klar, wie kommen wir dazu? Also hier wird schon deutlicher, es braucht irgendwie Bekenntnis und dann ist Vergebung da. Aber wie wird jetzt Gottes Gerechtigkeit Genüge getan? Und wir gehen weiter in eine der bekanntesten Stellen. Wir gehen in Jesaja 53. Jesaja 53, das ist ein Kapitel, das unglaublich viel Blick schon oder viel offenbart über unseren Herrn Jesus und viel als Vorausschau gibt. Ich lese vor ab Vers 4 bis zum Vers 6 oder einen Teil von dem Vers 6 und dann später nochmal einen Teil aus Vers 12. Jesaja 53, Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Jetzt noch den zweiten Teil von Vers 12. Ich ergänze das mal ein bisschen. Er hat die Sünden vieler getragen. Also da haben wir eine andere Person, die Schmerzen, die Krankheit, die Übertretungen, die Missetaten auf sich nimmt und die Strafe dafür erhält. In dem Kapitel steht natürlich noch kein Name, aber wer vom Neuen Testament aus denkt, der versteht und weiß, es geht um Jesus Christus. Jetzt haben wir so eine Spur verfolgt im Alten Testament und wir sind immer näher gekommen. Wir haben eine Idee davon, dass irgendwer anders dafür sorgt, dass Gottes Gerechtigkeit Genüge getragen wird, weil diese andere Person, Jesus Christus, die Strafe trägt, die Schuld auf sich nimmt. Und ich möchte euch jetzt eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament, die das Ganze nochmal ausführlich erklärt, vorstellen. Römer 3, ab dem Vers 21 bis zum Vers 26. Und da wird das Ganze von Paulus aufgearbeitet. Wir haben hier drei Punkte und die werden wir uns nach und nach anschauen. Ich stoppe dann immer nach den Versen. Wir fangen an mit dem Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Echte Gerechtigkeit kommt nicht aus dem Gesetz. Das ist das, was in dem Vers 21 ausgedrückt wird. Und wir finden auch schon, dass das Ganze an anderen Stellen bezeugt wird, schon durch das Gesetz selber und durch die Propheten. Und wir haben gerade schon einen kleinen Gang dadurch gemacht, als wir uns diese Bibelstellen hier angeschaut haben. Das ist beileibe nicht alles, aber das ist ein Teil davon, weshalb hier steht, dass diese Gerechtigkeit Gottes vom Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Also echte Gerechtigkeit kommt nicht aus dem Gesetz. Durch Taten kann man nicht vor Gott gerecht werden. Ich lese weiter den Vers 22. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes wird durch den Glauben an Jesus Christus. Moment. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein, den lese ich gleich vor, denn es ist kein Unterschied. Also die Gerechtigkeit Gottes kommt von Gott durch den Glauben an Jesus Christus und nicht aus dem Gesetz. Und wir nähern uns immer weiter. Ich lese jetzt weiter bis zum Vers 25. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und jetzt kommt der ganz wichtige Vers. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus Christus ist. Und mit diesem Vers wird deutlich, Gott ist nicht ungerecht, wenn er den Gottlosen rechtfertigt. Warum? Weil jemand anders die Sühne erwirkt hat. Und das ist Jesus Christus. Gott hat all diese Ungerechtigkeit an seinem Sohn gestraft. Und zuvor hat Gott Zurückhaltung geübt und hat nicht direkt jede Sünde gestraft. Und das ist auch die Situation, in der David das schreibt, in dem Psalm, den wir eben gelesen haben, dass der glücklich sein darf, dessen Sünden zugedeckt sind und wo David Vergebung erhalten hat. Und das finden wir an vielen anderen Stellen. Und das ist die Erklärung, warum ist Gott nicht ungerecht, wenn er an der einen Stelle Gnade übt, an der anderen Stelle Gericht übt und dann, wo er Gnade übt, irgendwie den Gottlosen wieder annimmt und gerecht spricht. Das ist alles in diesem Hinblick und in diesem Plan auf Jesus Christus hin geschehen, der dann zu einem späteren Zeitpunkt all das, was von Gott nicht gestraft wurde und was offen ist, und all diese Sünden, die auch durch die Strafe nicht weggegangen sind, sondern wo einfach nur die Strafe die direkte Folge auf die Sünde war, all das hat er jetzt an seinem Sohn ausgelassen. Und jetzt ist die Möglichkeit da, vor Gott gerecht dazustehen, auch wenn man selber nichts dafür tun kann. Und hier steht es in den Versen, es ist aus Glauben. Und es basiert darauf, dass Jesus Christus alles getan hat. Das ist die Auflösung von unserem großen Konflikt. Und ich zeige ihn euch nochmal ganz am Anfang. Also Gott spricht den Gottlosen gerecht. Wie geht das, wenn Gott doch gleichzeitig sagt, dass Personen, die Schuldige gerecht sprechen, ihm ein Greuel sind? Das geht, weil er selber in seinem Sohn diese ganze Schuld getragen hat und die Gerechtigkeit des Sohnes auf diese Gottlosen übergehen darf. Im Glauben, und das wird ja auch in dem Vers so ein bisschen angedeutet, oder sehr deutlich angedeutet. Ich hatte überlegt, ob ich diesen Römer 4, Vers 5, ob ich den verkürzt aufschreibe, aber irgendwie wäre es mir dann doch ein bisschen zu sehr zusammengestückelt geworden. Also aus Glauben an den, der die Strafe getragen hat, kann der Gottlose von Gott gerecht gesprochen werden, weil die Strafe verübt und ausgeführt wurde an jemand anderem und jetzt Vergebung möglich ist. Gerechtigkeit ist da, nicht aus dem Gesetz, sondern aus Glauben, weil jemand anders sein gerechtes und heiliges Blut vergossen hat. Jetzt ist die Frage, jetzt springen wir nochmal zu der Folie von eben zurück. Wie geht's jetzt weiter? Also wir haben den Weg gemacht. Wir haben erkannt, dass erstmal grundsätzlich jeder Mensch ein Problem hat, denn er ist gottlos. Denn in seinen Gedanken ist er immer wieder dabei, dass er nicht Gott die Ehre gibt, sondern Geschaffenem, dass er seinen Begierden nachfolgt und den ganzen anderen Dingen, die wir eben gesehen haben. Wir haben den Weg gemacht, wie kann Vergebung kommen? Und wir sind den Weg im Prinzip zum Kreuz gegangen. Und jetzt wollen wir den Weg vom Kreuz zurück ins Leben gehen, wie wir, was wir daraus machen und wie wir damit umgehen können. Und je nachdem, in welcher Situation ihr jetzt seid oder wenn ich sagen darf, du bist, sind jetzt verschiedene Punkte vielleicht eher dran als andere. Zum einen habe ich das für mich durch diese Beschäftigung mit den ganzen Stellen und besonders dieses Kapitel Römer 1, fand ich so, hat vieles bloßgelegt einfach bei mir, weil ich gemerkt habe, dass ich in meinen Gedanken ganz oft mehr mich selber verfolge und mehr mich selber ehre als Gott. Und so war für mich ein Punkt, dass ich einfach immer wieder meine Gottlosigkeit bekennen möchte und dann Gottes Vergebung annehmen möchte, weil ich immer noch im Fleisch lebe, weil ich immer noch in meinem Leben Sünden habe, die noch nicht weg sind, die, wenn der Herr uns zu sich holt, nicht mehr da sein werden, aber bis dahin wird es immer wieder passieren, dass ich noch sündige, dass ich mich selber an die erste Stelle stelle, mir selber mehr Ehre gebe, meinen Begierden folge, Gottes Worte verwerfe und so weiter. Und dass ich einfach immer wieder neu das bekennen möchte vor Gott um seine Vergebung anzunehmen. Und deswegen habe ich auch dieses Wiederholungszeichen daneben gemacht. Das ist immer wieder dran, weil das immer wieder in meinem Leben passieren wird. Und das ist ein Teil, den ich mir mitnehme. Dann gibt es einen anderen Punkt. Wir können auf jeden Fall immer wieder neu Gott dafür danken, dass er uns eine Gerechtigkeit geschaffen hat, die es vorher nicht gab und die nicht anders zu erreichen war. Nicht durch uns selbst, nicht durch das Gesetz oder sonst irgendwas. Gott hat Gerechtigkeit geschaffen und Jesus hat dafür bezahlt. Das ist was, was ich auch mitnehmen möchte. Ich möchte Gott danken dafür. Und ich möchte immer wieder das eigene Leben prüfen. Wer bekommt in meinem Leben die Ehre? Ist es der Schöpfer? Ist es das Geschaffene? Bin ich das? Gebe ich Gott die Ehre? Das habe ich gerade schon ein bisschen immer wieder betont, wiederholt. Und ich möchte Gottlosigkeit bekämpfen. Denn Gottlosigkeit ist ja letzten Endes, das haben wir gesehen, ein Stück weit das, was in unserem Kopf anfängt. Das finden wir in diesem Römer 1 Kapitel, wo wir anfangen, Gottes Wort zu verwerfen und uns selber die Ehre zu geben und nicht mehr dem Schöpfer. Und ich kann das nur ans Herz legen. Lest diese Verse, Römer 1 ab dem Vers 18. Ich fand sie so, wenn man sie durchdenkt, das ist so bloßstellend und offenlegend für mein eigenes Leben. Und weil das im Kopf anfängt, Gottlosigkeit, und Gottlosigkeit nicht erst bei Taten anfängt, das ist ja übrigens auch der Grund, weshalb unser Herr Jesus in der Bergpredigt so radikal unterwegs war und gesagt hat, sobald du schon anfängst, deine nächsten Frau zu begehren, das fängt im Kopf an, dann hast du schon Ehebruch begangen, weil das im Kopf anfängt und nicht erst in der Tat. Und diese ganzen anderen Dinge, ja, den Besitz des anderen und so weiter. Und deswegen finde ich es unglaublich hilfreich, was Paulus in 2. Korinther 10, in dem Vers 5, aufgeschrieben hat. Er schreibt da an die Korinther und da ist er im Konflikt mit Leuten, die da irgendwie eine andere Erkenntnis über Gott lehren. Und er bezieht das erstmal darauf, aber letzten Endes bleibt es das Gleiche. Er will alles, was sich über Gott erhebt, gefangen nehmen. Und ich lese euch das jetzt vor. Das wird ein bisschen abgehackt sein, aber ich denke, ihr versteht, was damit gemeint ist und was ich meine. Ab Vers 5, 2. Korinther 10, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und das ist etwas, was ich jeden Tag tun möchte, was ich nicht jeden Tag schaffe, aber was eigentlich richtig und gut wäre. Meine Gedanken unter den Gehorsam des Christus gefangen zu nehmen, das ist ein Kampf. Und das ist auch nicht, weil ich irgendwie besonders stark wäre und mentale Kraft hätte, sondern auch das kommt wieder von Gott und mit Gottes Hilfe, mit Gottes Geist, der in uns ist. An anderer Stelle sagt der Paulus auch, wir sollen uns der Sünde für gestorben halten. Und immer wieder, wenn ich merke, da sind Gedanken, in denen ich mich über Gott erhebe, in denen ich in meinen Gedanken abschweife, so wie wir das eben die ganze Zeit betrachtet haben, dann möchte ich beten, Herr, hilf mir, meine Gedanken gefangen zu nehmen unter deinen Gehorsam, sodass ich mich ihm unterordne und ihm die Ehre gebe. Das sind Punkte, die so nach dieser Predigt vielleicht für euch dran sein könnten. Für mich sind sie das auf jeden Fall. Und vielleicht überlegt ihr, dass ihr vielleicht euch einen, vielleicht mehrere rausnehmt. Nehmt euch nur nicht zu viel vor. Das frustriert meistens. Und geht mit Gott Schritte. Ich rekapituliere es mal so ein bisschen. Wir haben uns einen Konflikt angeschaut, einen Spannungsbogen in der Bibel, Gerechtsprechung von Gottlosen durch Gott, während er das gleichzeitig verurteilt an anderer Stelle. Wir haben uns angeschaut, wer oder was sind denn überhaupt Gottlose und festgestellt, dass wir oder dass der Mensch grundsätzlich erstmal gottlos ist. Wir haben uns angeschaut, warum das schlimm ist und dass es schlimm ist. Und wir haben die Auflösung des Konfliktes, dass Gott einen Gottlosen gerecht spricht, angedeutet im Alten Testament gefunden, haben den Weg zum Neuen Testament gemacht und haben die Erklärung gefunden, weil ein anderer stellvertretend stirbt für die Sünden und sie damit gesühnt werden und das im Glauben angenommen werden kann. Und so hat Gott gleichzeitig Gnade geübt und trotzdem seine Gerechtigkeit nicht kompromittiert. Und so finden wir in Jesus diese Auflösung der Spannung des Alten Testamentes. Und jetzt sind wir an dem Punkt, davon ausgehend wollen wir nicht stoppen, sondern wir wollen überlegen, wie gehen wir vom Kreuz weiter und zurück in unser Leben. Und das sind so verschiedene Punkte, die dran sein könnten. Für mich sind sie das. Prüft es für euch. Hört es euch auch gerne an. Und wenn ihr möchtet, kann ich euch auch gerne diese ganzen Bibelstellen oder die Folien einfach nochmal zum Nachlesen gerne irgendwie bereitstellen. Ich kann sie zwar nicht für jeden ausdrucken, aber ich kann sie auf jeden Fall irgendwie digital verfügbar machen. Da könnt ihr mich einfach gerne ansprechen. Und ich möchte jetzt gerne am Ende einfach selber erstmal noch beten, dann können vielleicht noch andere einsteigen. Und ich möchte Gott meine Gottlosigkeit bekennen, dass wir das immer wieder tun. Ich möchte ihm danken für seine Gerechtigkeit. Ja, lasst uns beten. Großer Gott, du bist der Schöpfer, der alles geschaffen hat, der alles erhält und dem alle Ehre gebührt. Denn du stehst über allem und alles ist durch dich. Und du weißt, wie wir sind als Menschen und wie es seit dem Sündenfall aussieht, dass wir gottlos leben, erstmal von Natur aus. Und du weißt, wie oft Gottlosigkeit in meinem Leben vorkommt, wie es in meinen Gedanken anfängt und ich dein Wort beiseite schiebe. Und du weißt, dass es anderen auch so gehen wird und wie wir dir nicht die Ehre geben in allem, sondern oft anderen Menschen, Geschaffenen, uns selbst. Und wir bitten dich, Herr, vergib uns, wo wir das tun. Wir fehlen da so oft, ich fehle so oft. Und ich möchte dich bitten, vergib uns, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du einen Weg daraus geschaffen hast, dass du eine Gerechtigkeit geschaffen hast, die wir uns nicht erarbeiten können, die wir uns nicht erarbeiten dürfen, sondern die wir von dir geschenkt bekommen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du dafür bereit warst, all diese Strafe, diese Gottverlassenheit, diese Schmerzen auf dich zu nehmen und ein Sühnopfer zu werden für unsere Sünden. Und ich danke dir, dass wir das erleben durften, Vater im Himmel, dass du uns als Gottlose gerecht gesprochen hast, wenn wir das im Glauben angenommen haben. Und ich möchte beten für jeden, der das im Glauben noch nicht angenommen hat, noch nicht vor dir auf die Knie gegangen ist und seine Gottlosigkeit bekannt und erkannt hat, dass das zu den Herzen durchdringen darf und dass da neues Leben und Vergebung kommen darf, weil du das schenkst und weil du überführst. Und wir beten, Herr, hilf uns in unserem Alltag, unsere Gedanken gefangen zu nehmen unter deinen Gehorsam, damit wir dir treu sind, damit wir uns nicht in unseren Gedanken überheben und gar nicht erst anfangen. Und bewahr uns davor, dass selbst wenn es schon im Kopf anfangen sollte, dass es noch weitergeht und in die Tat kommt, Herr. Ja, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es stimmig ist, dass es keine Fehler enthält und dass es sich nicht widerspricht, sondern dass es so wunderbar alles ineinander greift. Wir danken dir einfach dafür, dass du so groß bist und dir soll alle Ehre sein. Hier, jetzt in dieser Zeit, aber auch in unseren Herzen, Herr. Und wir preisen dich. Amen. Amen.